Wir wollen an diesem Morgen miteinander lesen ein paar Verse aus Jesaja, Jesaja Kapitel 50, die Verse 4 bis 6. Wir haben eben noch ein bisschen gebastelt, damit der richtige Text auch da erscheint. Kann natürlich sein, ich lese jetzt den falschen, aber ihr habt den richtigen auf der Wand. Jesaja Kapitel 50. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich dem Müden zur rechten Zeit zu reden weiß. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Wenn ich morgens so aus meinem Arbeitszimmer gucke, ne? Genau, ungefähr das sehe ich dann. Ist jetzt nicht ganz genau aus meinem Arbeitszimmer. Ich muss ein paar Meter daneben gehen, weil vor meinem Zimmer steht eine große, dicke Eiche. Dann seht ihr nur Baum, aber nicht Landschaft. Manchmal, wenn man da rausguckt, ist alles in dichten Nebel gehüllt. Manchmal ist der Nebel noch ein bisschen höher, als man jetzt sehen kann, sodass man also nur noch Waschküche sieht. Gar nichts. Aber dann im Laufe des Tages verzieht sich der Nebel. Dann kommt ein bisschen von dem Wald zum Vorschein, ein bisschen später rein in das kleine Dorf. Und normalerweise, wenn ich aus meinem Fenster gucke, kann ich dann am Horizont Hachenburg sehen. Und ein bisschen auf dem Hügel das Hachenburger Schloss, so fast knatschgelb angemalt. Das leuchtet dann so richtig, wenn die Sonne drauf scheint. Das ist jetzt ein klein bisschen eine andere Blickrichtung, wie gesagt, wegen der Eiche vor dem Fenster. Manchmal ist alles in Nebel gehüllt und man sieht nicht so richtig, wo es hingeht. So ähnlich ist das auch bei dem Jesaja. Er sieht etwas von dem Messias. Er sieht etwas von dem verheißenen Erlöser. Er hat einen schemenhaften Blick von dem Retter, der in diese Welt kommen soll. In den vier sogenannten Gottesknechtsliedern ist bei Jesaja davon die Rede. Das erste Gottesknechtslied ist Jesaja 42, die Verse 1 bis 4. Da ist noch ganz schemenhaft von dem Messias die Rede, vieles liegt im Nebel. Der Messias, der kommt, er redet mit sanfter Stimme in einer seelsorgerlichen Art. Da steht dann unter anderem, er wird nicht schreien, er wird nicht rufen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Das zweite Gottesknechtslied, Kapitel 49, 1 bis 6, da wird der Blick schon ein bisschen deutlicher, es kommt etwas mehr in den Blick. Der Erlöser, er wird nicht nur Israel sammeln, sondern er soll auch das Licht der Heiden sein. Du sollst mein Heil bringen bis an die Enden der Erde. Und dann kommen wir auf Kapitel 50 zu sprechen, die Verse 4 bis 9 eigentlich. Hier kommt dann auch schon in den Blick das Leiden des Gottesknechtes. Wir haben es eben gelesen, kommen gleich noch drauf zu sprechen. Meinen Rücken hielt ich denen hin, die mich schlugen. Und so einiges mehr, was von dem Leiden in den Blick kommt. Und dann das vierte Gottesknechtslied, das kennt ihr wahrscheinlich auswendig, Jesaja 53. Genau genommen fängt es in Kapitel 52 im Vers 13 schon an und geht dann bis ans Ende von Kapitel 53. Unsere Krankheiten oder unsere Leiden waren es, die er getragen hat, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und dann die Aussagen, wo er als Lamm vor dem Scherer verstummt und sich für uns als Opfer hingeben lässt. Manchmal sind auch wir unterwegs wie im Nebel. Man sieht kaum die Straße, aber man muss ziemlich vorsichtig sein, dass man da nicht irgendwo vom Kurs abkommt. Ich Ich weiß nicht, wie der bei eurem Auto ist. Mein Auto hat sogar Nebelscheinwerfer. Die sind aber nicht so gut, dass, wenn man die anmacht, der Nebel weg wäre. Das wäre ja noch was. Aber mit Nebelscheinwerfer, dann sieht man die Linien auf der Straße ein bisschen besser. Die Pföstchen am Straßenrand sind hell erleuchtet, dass man sich orientieren kann. Wir brauchen solche Nebelscheinwerfer auch für den Glaubensweg, dass wir uns orientieren können, dass wir in der richtigen Spur bleiben. Manchmal lohnt es sich auch nachzufragen, was vernebelt bei mir, was vernebelt bei dir den Blick? Wer hat da die Waschküchentür aufstehen lassen, dass alles so in Dunst gehüllt ist? Manchmal sind wir selber, dass wir keinen klaren Blick haben. Manchmal kommt es woanders her. Und dann fahren wir wie durch solche Nebelbänke. Aber mit dem Blick auf unseren Herrn gerichtet, dürfen wir die Erfahrung machen, der Nebel lichtet sich und er schenkt wieder eine klare Sicht. Das soll auch heute mal die Überlegung sein, eine neue, eine klare Sicht. Und der erste Punkt, da geht es darum, eine neue Sicht oder einen klaren Blick für Jesus zu bekommen. Im zweiten Teil geht es dann darum, eine klare Sicht haben für die Welt. Und im dritten Teil geht es dann um uns, dass wir uns klar sehen und nicht nur im Nebel stehen. Jesaja sieht den Messias. Jesus steht vor ihm. Und wenn man die Verse vor Augen hat, die wir gerade eben gelesen haben, ganz real, leibhaftig, mit Fleisch und Blut, da ist die Rede vom Gesicht, von den Wangen, vom Rücken, von der Zunge, vom Ohr. Man sieht die Person vor sich stehen. Nochmal ganz langsam zum Reinfinden, wenn wir die Verse lesen. Hast du eben schon angedeutet, wer spricht da? In Jesaja 50 ist es zunächst einmal der Messias, der redet. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Der Herr gibt mir, dem Messias, eine entsprechende Zunge zum Reden. Zuerst geht es um Jesus, der als ein Jünger des lebendigen Gottes sich uns vorstellt. Und dann im Nachhinein oder in seiner Nachfolge geht es auch um uns, die wir als seine Jünger unseren Lebensweg gehen. Gott, der Herr, hat mir, Jesus, die Zunge eines Jüngers verliehen, dass ich den Müden durch Zuspruch aufzurichten wisse. Mit der Zunge fängt es bei Jesus an. Er beginnt zu reden. Er kann den Menschen seiner Zeit Wort Gottes zusprechen, aufrichtendes, mutmachendes Gotteswort. Wir in seiner Nachfolge, wir geben nicht eigene Worte weiter, sondern die Worte, die wir von Gott empfangen, die dürfen wir in seinem Namen, in seinem Auftrag anderen zusprechen. Und was solche Worte bewirken, ich will nur ein paar wenige Beispiele anklingen lassen. Da geht es zum einen um den glaubensmüden Nikodemus. Dem kann unser Herr dieses bekannte Wort Johannes 3, Vers 16 zusprechen. Ich lese mal nach der Übersetzung eines Prediger Müller. Derart hat Gott der Welt seine Liebe bewiesen, dass er seinen einzigartigen Sohn hingab, damit alle, die sich ihm glaubend anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder in Kapitel 4 im Johannesevangelium, an einem Brunnen in Samarien, da trifft Jesus auf eine, sagen wir mal, lebensmüde gewordene Frau. Er begegnet ihr zur richtigen Zeit und er kann ihr rechtzeitig ein aufrichtendes Wort zusprechen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, Der wird in Ewigkeit nicht wieder Durst leiden, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Wasserquelle, die zum ewigen Leben sprudelt. Wenn wir weiterblättern, Johannes Kapitel 5, dem hoffnungsmüden Gelähmten am Teich Bethesda, dem stellt Jesus eine Frage. Das ist so eine Stelle, da fange ich da schon mal an zu überlegen, du liebe Zeit, was macht Jesus eigentlich? Da wird berichtet, der Kranke ist da an dem Teich. Wie lang ist er schon da? 38 Jahre. Eine lange Krankheit, die er mit sich rumschleppt. Und dann fragt Jesus den, möchtest du gesund werden? Was für eine Frage. Natürlich will ich hier weg. Ich will doch nicht ein Leben lang hier an dem Teich liegen. Aber Jesus fragt. Und er erwartet eine Antwort. Da könnt ihr auch sagen, ist mir inzwischen alles egal geworden. Ich liege hier ganz gut, die Sonne scheint, die Leute sind nett und ich bleibe hier. Nein, der möchte da weg. Der möchte leben. Und dann kann Jesus diesem Mann zusprechen, du, hör mal, steh doch einfach auf, nimm deine Matratze und geh nach Hause. Und der Text sagt, der steht auf und packt seinen Krempel zusammen und geht. Nur mal ganz kurz zum Mitdenken. Hat jemand von euch schon mal ein gebrochenes Bein, gebrochenen Fuß gehabt? Ihr kennt zumindest jemanden, der irgendwie da schon mal mit zu tun hatte. Da hat man da 6 Wochen, 8 Wochen oder wie lange Gips? Juhu, und dann kommt der Gips weg. Und am Tag danach stehst du wieder auf dem Bolzplatz und schießt ein Tor nach dem anderen. Ja, Jonathan hat so seine Zweifel. Nein, wenn der Gips weg ist, dann fängt ein Reha an. Wie lange dauert das? Auch noch ein paar Wochen. Geht darum, dass die Muskeln so langsam wieder aufgebaut werden. Nach 8 Wochen Gips kannst du kaum stehen, kannst du kaum laufen. So, der Typ hier, der hat 38 Jahre gelegen, gelähmt, unfähig zu laufen. Und jetzt sagt Jesus, steh auf und geh. Wie lange hat da wohl die Reha-Maßnahme gedauert? Da war nichts, der steht auf und geht. Wenn Jesus heilt, dann macht er nicht halbe Sachen, dann macht er ganze Sachen, dann ist der Kerl gesund und kann laufen. Gott hat Worte des Lebens, die er uns Menschen zusprechen kann. Mit diesen lebendigen, von Gott gegebenen Worten spricht Jesus, der Gottesknecht, zu den Menschen. Er lädt sie ein, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, nach Luther, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Luther sagt, ich will euch erquicken. Da steht eigentlich, ich will euch Ruhe geben. Ich will euch helfen, Pause zu machen. Und dann stellt sich der Herr vor, muss man gerade gucken, müsste eigentlich hier genau, Matthäus 11, 28, und dann stellt sich der Herr vor mit den berühmten Ich-Bin-Worten. Er sagt, wer er ist, er sagt, was er für uns ist und was wir kriegen, wenn wir uns an ihn halten. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür. Und wenn wir durch die Tür reingehen, dann gibt's Leben. Dann finden wir zum echten, wahren Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Ich bin Weg, Wahrheit, Leben. Echtes Leben, erfüllendes Leben, das gibt es bei Jesus Christus. Da hat Jesus einmal eine zackige Predigt gehalten, nachzulesen in Johannes Kapitel 6. Einige sagen, das sind harte Worte, wer kann die hören? Und Johannes berichtet, von da an gehen einige nicht mehr mit Jesus. Nee, wenn du sowas sagst, wie heißt das auf gut Neudeutsch, I have my nose full, Nase voll, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Dann fragt Jesus auch seine Jünger, Und ihr, was meint ihr? Wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt dieser markige Satz von dem Petrus: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der Heilige Gottes oder dass du der Christus Gottes bist. Der Christus, der verheißene Messias, der Erlöser. Worte des ewigen Lebens, das ist das Besondere bei Jesus. Wo sonst haben wir jemanden, der uns solche Lebensworte sagen kann? Vor einigen Jahren hatte ich Besuch von einem Versicherungsvertreter. Der wollte mir unbedingt eine Lebensversicherung verkaufen. Am Ende hat er keinen Erfolg gehabt. Und dann habe ich ihn ein wenig erschreckt. Ich hätte eine Lebensversicherung, habe ich gesagt. Allerdings, ja, bei diesen weltlichen Lebensversicherungen ist ja so, ich mache einen Abgang und wenn es gut geht, kriegt meine Frau, so sie dann noch da ist, Geld. Was habe ich dann von der Lebensversicherung? Habe ich ihm gesagt, ich habe eine andere. Wenn ich sterbe, dann kriege ich aus der Versicherung Leben. Uff. Hat er erstmal ganz erstaunt geguckt. Aber dann habe ich ein bisschen was von Jesus sagen können. Dass es bei Jesus Leben gibt. Echtes Leben, ewiges Leben. Und das bisschen Leben hier ist auch nur eine kleine Vorbereitung auf die eigentliche Zeit, die dann noch kommt, wenn wir leben in Ewigkeit bei unserem Herrn. Jesus, der Jünger des himmlischen Vaters, er hat eine Zunge bekommen, um uns Lebensworte zuzusprechen. Alle Morgen weckt Gott, der himmlische Vater, ihn, dass er hören kann, wie ein Jünger hört, und dass er dann, wie ein Jünger, diese Worte weitergeben kann. Wenn wir uns diesem Herrn anvertrauen, dann fangen wir an, mit Jesus den Lebensweg, den Glaubensweg zu gehen. Und wir sind von Jesus in die Arbeit gestellt, wie er, Wort Gottes, Lebensworte weiterzugeben. Deshalb kommt es auch bei uns ganz entscheidend darauf an, dass wir offene Ohren haben für das, was Gott sagt. Deshalb macht das Sinn, bevor wir in den Alltag reinmarschieren, dass wir erst einmal hören auf Worte unseres Gottes. Wir nennen das stille Zeit, um in der Stille auf Gott zu hören. Und dass wir dann mit dem, was wir gehört haben, in den Alltag gehen können. Da gehört dann ja, Beobachtung auch bei Jesus, der früh am Morgen rausgeht, an eine einsame, eine Wüste stellt, irgendwo auf dem Berg kraxelt, um erst einmal Gott zu hören, um dann an sein Tagewerk gehen zu können. Und wir haben eben gelesen, dass er sagt, ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück. Er hört auf das Wort und lebt nach dem Wort des Vaters. Auch wir wollen hören und nicht ungehorsam sein, sondern uns das Wort sagen lassen und nach dem Wort unseres Gottes im Alltag handeln. Gehorsam sein, hören auf das, was der Herr sagt und tun, in die Tat umsetzen, was er uns sagt. Der Weg des Gehorsams, das war für Jesus ein Weg, der in den Tod führte. Der Weg des Gehorsams, das ist für uns in der Nachfolge des Herrn der Weg, der zum Leben führt, zum ewigen Leben. Der Messias sagt, meinen Rücken habe ich denen hingehalten, die mich schlugen, meine Wangen denen, die mir den Bart rauften, mein Angesicht habe ich vor Beschimpfungen und Speichelwurf nicht verhüllt. Da sehen wir Jesus, wie er ins Leiden hineingeht. Und er weicht nicht aus, er läuft nicht weg. Das fängt spätestens da, wo es knallhart wird, in Gethsemane an. Oh, wenn es sein kann, lass doch den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, Vater, dein Wille geschehe. Und er stellt sich drunter und geht den Leidensweg. Haben wir Lateiner unter uns? Der Urteilsspruch über Jesus, ibis ad cocem, ich habe nie Latein gelernt, aber so irgendwie muss das heißen, du gehst ans Kreuz. Mit diesem Urteilsspruch fängt die ganze Hinrichtung an. Dann wird der Verurteilte mitgenommen, von den Soldaten misshandelt. Ihr kennt diese Szene. Ausgepeitscht, angespuckt, verhöhnt, die Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Auf den so kaputtgeschlagenen Leib wird dann auch noch dieser raue Balken gelegt, dieses Hinrichtungsinstrument, was der Verurteilte selbst an den Hinrichtungsort tragen muss. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen. Jesus ist nicht ausgewichen. Er ist gegangen bis ans Ende, um den Tod zu sterben, den wir eigentlich sterben müssten. Aber weil er starb, dürfen wir leben. Das Urteil Gottes über mein Leben lautet, rübe ab. Das Urteil Gottes über unser Leben ist ein Todesurteil. Jetzt sagst du, ich habe noch gar keinen umgebracht, warum so schlimm? Ich habe doch noch gar keine Bank ausgeraubt, warum so heftig? Nun, es reicht, ein Sünder zu sein. Der Sünder ist getrennt von Gott. Sünde ist zunächst einmal ein Zustand. Ich lebe im Zustand der Sünde. Und weil ich mich in diesem Zustand befinde, gibt es in meinem Leben viele Sünden. Ob das die plattgehauene Fliege ist oder irgendeine Bombe, die ich gezündet habe. Oder der geklaute Apfel in Nachbarsgarten oder die ausgeraubte Bank. Sünde ist ein Zustand, getrennt von Gott, losgelöst von ihm. Getrennt von der Lebensquelle. Und das führt zu vielen Fehlern in meinem Leben. Das Urteil ist deshalb so heftig. Das Urteil wurde vollstreckt. Aber nicht an mir und nicht an dir, sondern an Jesus Christus. Wenn heute irgendwo ein Gerichtsprozess zum Abschluss kommt und ein Urteil gesprochen wird, dann wird das Urteil auch vollstreckt. Wie oft wird so ein Urteil vollstreckt? Einmal, weil das entspricht der Gerechtigkeit, dass man nur einmal diese Urteilsvollstreckung erlebt. Gott ist gerecht. Das Urteil wurde vollstreckt. Einmal an Jesus Christus. Und deshalb dürfen wir leben. Die Situation oder die Szene ist aber jetzt so, wie wenn ein zum Tode Verurteilter in der Todeszelle sitzt, dann wird die Tür aufgemacht, du bist begnadigt, kannst nach Hause gehen, du darfst leben. Was nützt ihm die Begnadigung, wenn er in der Zelle sitzen bleibt? Was nützt dir die Begnadigung durch Jesus Christus, wenn du es nicht annimmst? Deshalb kommt es für uns darauf an, dass wir uns im Glauben Jesus zuwenden. Dass wir hören auf seine Worte und nach seinen Worten leben. Leben mit Jesus Christus. Mit der Vergebung, die er uns schenkt. Irgendwo Religionsunterricht in der Schule. Die Lehrerin erzählt die Geschichte von der Hochzeit in Kana. Tolle Geschichte. Sie malt die Hochzeit in großartigen Farben aus. Sie beschreibt das Essen, das Lachen, die Musik, alles, was dazugehört. Und dann kommt auch die große Blamage. Sie haben keinen Wein mehr. Und sie erzählt weiter, dass Jesus dann aus dem Fußwaschwasser hervorragenden Wein gemacht hat. Das Fest ist gerettet, die Feier kann weitergehen. Am Ende fragt die Lehrerin die Schüler, was denkt ihr, was haben die Leute damals wohl gedacht, als Jesus das Wasser in Wein verwandelte? Da meldet sich der eine, die haben gedacht, den laden wir auch mal ein. für die nächste Familienfeier oder was so ansteht. Ist immer gut, wenn man so einen dabei hat, wenn der Kaffee aus ist oder der Kuchen alle, der dann was Neues auf den Tisch zaubert. Ich will den Gedanken einen Schritt weiter denken. Ha, den laden wir auch mal ein. Lade ihn ein in dein Leben. Dass du nicht mehr ohne ihn, sondern mit ihm lebst. Dann hörst du seine Worte des Lebens und er führt dich zum Leben. Der Nebel lichtet sich. Wir bekommen einen Blick für Jesus. Wer er ist und was er uns bringt. Wir kommen zum zweiten Teil und bekommen einen klaren Blick oder einen deutlicheren Blick für die Welt. In den Worten des Messias, die der Jesaja aufgeschrieben hat, da stoßen wir auf eine überraschend klare Sicht für die Welt. Die Menschen, die da erwähnt werden, sie werden mit drei Begriffen beschrieben. Das sind die Müden, die Schläger und die Vergänglichen. Die Müden. Es gibt so viele Menschen um uns herum, da draußen in der Welt, die müde geworden sind. Das Leben macht keinen Spaß mehr. Was soll das Ganze hier noch? Guck dir doch die Welt an. Brauchst doch nur Zeitungen zu lesen oder Nachrichten zu hören oder eine Nachrichtensendung sehen. Fällt einem doch nicht leid in die Schuhe. Nee, macht keinen Spaß mehr, in dieser Welt zu leben. Was ist der Sinn? Wo soll das noch hinführen? Müde geworden. Am Ende. Viele haben das Evangelium noch nie gehört oder nie richtig gehört. Und deshalb wissen sie nicht, dass es da einen gibt, der sie herausholt aus diesem Schlamassel. Sie wissen nicht, dass ihnen dieser eine Herr fehlt, der dem Leben neuen Sinn gibt und ein großartiges Ziel. Andere sind müde geworden, weil sie sich wie ein Opfer vorkommen. Opfer der Verhältnisse, Opfer der Umstände, in denen man lebt oder von anderen Menschen misshandelt, missbraucht. Sie sind zum Opfer geworden. Und das Leben ist eigentlich kaputt, im Eimer, müde. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das sind wieder andere, die sind müde geworden, weil sie zu Tätern geworden sind. Irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwas ist passiert. Sie haben Schuld auf sich geladen, die ganz gewaltig drückt, belastet, runterzieht. Und sie fragen sich, was soll das alles noch? Sehen keinen Sinn mehr, keine Perspektive. Ja, wir wollen auch die nicht vergessen, vielleicht auch die heute hier sitzen, Menschen, die sich Christen nennen, die aber in ihrem Christsein müde geworden sind. Der Glaube hat keine Kraft mehr. Die Begeisterung, die Leidenschaft ist irgendwie raus. Der Spaß ist vorbei. Müde geworden. Ja, da müsste man auch mal länger drüber nachdenken. Wie kann das sein, dass in einer lebendigen Gemeinde Einzelne müde werden und nicht mehr mitkommen, nicht mehr vorwärts kommen. Jesus weiß, den Müden zur rechten Zeit das richtige Wort zu sagen. Kommt her zu mir, alle, die ihr müde geworden seid. Er will neu aufrichten. Kommt her zu diesem Herrn. Er will vergeben. Die Last, die euch drückt, die Last der Schuld, mit der ihr allein nicht fertig werdet, er will sie abnehmen, will sie wegnehmen, dass ihr wieder aufatmen, durchatmen könnt, weitergehen könnt mit ihm. Jesus ermöglicht einen Neuanfang. Ja, das ist möglich bei ihm, neu aufzustehen, neu ausgerichtet werden, neu ermutigt sein, und dann seinen Weg gehen. Das sind zwei Männer im Zug unterwegs, sitzen in einem Abteil, unterhalten sich. Er erzählt der eine dem anderen, bin gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. hatte da ein paar Jahre abzusitzen. Jetzt gleich fährt der Zug an meinem Elternhaus vorbei. Steht ziemlich nah an der Bahn. Ich habe meinen Eltern geschrieben, dass ich rauskomme. Ich habe sie gebeten, ein weißes Tuch an einen der Bäume zu hängen im Garten, wenn ich nach Hause kommen darf. Der ist ganz schön nervös und aufgeregt, ob da wohl ein Tuch im Baum hängt, wenn der Zug da vorbeikommt. Der Zug fährt an dem Garten vorbei. Da hängt nicht ein Tuch. Der ganze Garten hängt voll mit lauter weißen Tüchern. Und er weiß, er darf nach Hause kommen. So ist das mit Jesus. Er spricht den Müden Mut zu. Du, komm nach Hause. Lass dir vergeben. Lass der Schuld abnehmen. Steh wieder auf und geh mit mir weiter. Wenn wir die Welt angucken, sehen wir zweitens auch die Schlägertypen. Mitten in der Passionszeit, mitten in der Passionsgeschichte begegnen uns diese brutalen Typen, die mit Peitschen auf Jesus einschlagen, seinen Rücken kaputt schlagen. Sie geraten in Rage und schlagen immer mehr, immer weiter ins Gesicht, der ganze Körper kaputt gehauen. Hieronymus Bosch hat ein Bild gemalt, das zeigt den Gekreuzigten, der unter der Last des Kreuzes fast zusammenbricht, die Menschenmenge drumherum. Interessant ist zu beobachten, wie er die Leute drumherum gemalt hat. Er hat nicht die Leute oder die Menschen damals im Jahr 30 oder 33 gemalt. Hieronymus Bosch, 1450 bis 1516 hat er gelebt. Er hat die Leute seiner Zeit gemalt. Mit der Kleidung aus der Zeit. Und ihre Gesichter, er hat sie gemalt wie Fratzen. Zornig, verbittert, so richtig mit Wut auf den da einschlagen. Diese fratzenhaften Gesichter haben die Leute damals verstanden. Wenn der gute Mann heute malen würde, ich bin davon überzeugt, irgendwo auf dem Bild, da käme ich auch vor, einer von denen, die mit draufhauen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Lukas Kapitel 19, Vers 14. Weg mit dem, den können wir nicht gebrauchen. Das ist Menschenart, die tief in uns drinsteckt. Wir wollen ihn nicht, wir brauchen den nicht. Wer ist der, der uns etwas zu sagen hätte für unser Leben? Ich mache mir mein Lebensgesetz selbst und ich lebe nach meinen Vorstellungen. Indem wir so leben, schlagen wir Jesus Christus ins Gesicht. Seinen Willen, sein Rettungsangebot wollen wir nicht. Wir lernen es, die Welt klar zu sehen, und vielleicht stellen wir ganz erschreckt fest, oh, ich bin auch ein Teil dieser Welt. Und dann kommen wir noch drauf zu sprechen, die Vergänglichen. Habe ich jetzt eben nicht mitgelesen in Jesaja Kapitel 50 im Vers 9, da ist davon die Rede, die Vergänglichen in der Welt. Wir lernen es, die Welt klar oder deutlich zu sehen, die Müden, die Schläger und auch die, die mit ihrem Latein am Ende sind, die Vergänglichen. Der Gottesknecht wendet sich auch denen zu. Da ist die Rede von den alten Kleidern, die von Motten zerfressen sind. Sie werden vergehen wie die Kleider, die die Motten gefressen haben. Gott sagt, du, wenn ich dich genau ansehe, ich sehe an dir schon den Mottenfraß. An dem Hemd oder an der Krawatte oder am schicken Rock. Ich sehe da schon die ersten Löcher, die die Motten reingefressen haben. Auch dein Leben läuft dem Ende zu. Eine Generation kommt, nachdem die andere vergangen ist. Wir laufen von einer Beerdigung zur nächsten und merken, irgendwann sind wir selber dran. Vergehen wie so ein altes Kleid. Ich las eine interessante Geschichte. Elefantenherde ist irgendwo unterwegs. Irgendwas hat den einen großen Elefant, was weiß ich, aufgeregt oder erschreckt. Er bricht auf einmal aus der Herde aus und rennt, hätte ich beinahe gesagt, im Schweinsgalopp, auf eine kleine Holzbrücke zu. Alle halten den Atem an. Wenn der große Elefant auf die kleine Holzbrücke kommt, was passiert? Oh, die Brücke wackelt ganz bedenklich und knarrt, aber er kommt auf der anderen Seite an. Heil. Da meldet sich der kleine Floh, der ihm irgendwo im Ohr sitzt. Ha, wir beide haben die Brücke aber gewaltig ins Wackeln gebracht. Ja, was hat der kleine Floh dazu beigetragen? Nix. Aber das ist doch oftmals unsere Vorstellung. Was wir in Bewegung gebracht haben, was wir zustande gebracht haben. Wir denken so groß und was weiß ich von uns. Und dabei sind wir doch nur so ein mickrig kleiner Floh. Wir merken den Mottenfraß nicht an uns. Wir merken nicht, wie uns die Luft ausgeht, wie es mit uns aufs Sterben zugeht. Wir sind vergänglich. Wir brauchen einen Retter, um leben zu können. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, unser kaputtes Leben ihm anzuvertrauen, dass er uns heil machen kann. Zum Schluss schauen wir dann noch auf uns selbst in diesem Text in Jesaja 50. Der Nebel lichtet sich so langsam. Wir bekommen eine klare Sicht. So ähnlich wie bei dem Bild ganz am Anfang, wenn ich aus meinem Arbeitszimmer rausgucke, dann kann ich da über die Kroppacher Schweiz gucken. So nennt sich das bei uns. Verschiedene kleine Dörfchen und am Horizont Hachenburg. Und oben auf dem Hügel das Hachenburger Schloss, knatschgelb angemalt, dass man nicht übersehen kann. Wenn der Nebel sich verzogen hat, habe ich das wieder im Blick. Auch hier, der Nebel verzieht sich. Und auf einmal kommen wir in den Blick. Der Blick richtet sich auf uns. Jesus, der Jünger, er hört wie ein Jünger. Und dann wendet er sich uns zu, die wir in seiner Nachfolge sind, und lädt uns ein, wie Jünger zu hören. Dass wir nach ihm, dem Lehrer, fragen, dass wir uns bei ihm abgucken, wie das mit dem Leben funktioniert. Als Jünger sind wir in einem Abhängigkeitsverhältnis von unserem Lehrer. Bei ihm lernen wir zu leben. Bei ihm lernen wir, unserem Gott zu dienen. Der Jünger sagt, alle Morgen öffnest du mir das Ohr. So wichtig, das Ohr. Wahrscheinlich so wichtig, dass wir direkt zwei davon haben, um vernünftig hören zu können. Hören wie ein Jünger. Auf Gott hören, auf seinen Zuspruch hören, auf seine Wegweisung hören. Ein Unterricht, bei dem keiner zuhört. Vergebliche Liebesmühe. Was soll das? Warum plagt sich so ein Lehrer dann ab? Aber wie oft hören wir nicht hin? Oder wie oft haben wir eben so einen Filter im Ohr, dass wir das Gehörte irgendwie verdrehen und auf einmal falsch verstehen. Ich möchte drei dieser Filter nennen. Ein Filter der Gewohnheit. Ah, das habe ich schon so oft gehört, was der da vorne erzählt. Das gefällt mir aber gar nicht, was er erzählt. Und dann wird der Filter eingeschaltet und das, was ich höre, wird ausgefiltert. Da schalte ich ab. Der Schlaf in so einem Gottesdienst soll ja ein besonders gesunder Schlaf sein. Der ein oder andere weiß das zu praktizieren. Oder der Filter der Bequemlichkeit. Ah, das ist aber unangenehm, was der da vorne erzählt. Das piesackt irgendwie, das geht unter die Haut. Ich müsste ja was ändern, wenn das stimmt, was er sagt. Ist mir unangenehm, unbequem, will ich nicht hören. Und dann wird eher so ein Filter eingeschaltet, das blende ich aus. Oder auch der Filter der Unempfindlichkeit. Das nervt, das regt mich auf. Und dann dreht man etwas anderes auf, um bloß nicht das hören zu müssen, was der da erzählt. Das Stimmengewirr um uns herum ist manchmal so laut, dass wir die Stimme unseres Herrn nicht hören. Aber da wird es darauf ankommen, dass wir als Jünger hören, genau auf das, was Jesus sagt. Und dass wir seine Stimme aus dem ganzen Stimmengewirr heraushören. Vor einiger Zeit mussten wir uns einen neuen Wecker zulegen. Der Wecker wollte einfach nicht mehr wecken. Also den alten entsorgen, ein neuer Wecker. Das Ding hatte einen kleinen Nachteil. Da tickte so laut. Vor lauter Ticken konnte man da kaum einschlafen. Der erste Versuch, den laut tickenden Wecker in eine Schublade verstecken. Aber das ist wie bei einer Holzkiste, wie bei einer Gitarre. Wenn du da was reinstellst, dann wird das tick, tick noch lauter. Also wurde der Wecker verbannt vor die Schlafzimmertür. Aber noch weiter weg geht ja nicht. Der soll ja irgendwann auch wecken. Aber er tickte immer noch, da man kaum schlafen konnte. Ja, nach einiger Zeit hat sich der Filter im Ohr endlich daran gewöhnt, dass das Ding tickt. Und man kann dann mit dem Ticken wieder schlafen. Als ich meinen ersten Kassettenrekorder gekriegt habe, anno dazu mal, jetzt müsste ich wahrscheinlich dem einen oder anderen erklären, was ist überhaupt ein Kassettenrekorder, wisst ihr das noch? Gut, den haben wir irgendwann mal ausprobiert beim Mittagessen. Während des Mittagessen auf Aufnahme gedrückt und nach dem Mittagessen uns die tolle Aufnahme angehört. Oh, das Geklapper und Geschepper von dem Geschirr, das war schon erstaunlich, das Gequassel. Und irgendwann fragt mein Vater, was ist denn da noch für ein Geräusch? Wer haut denn da mit dem Hammer irgendwo auf den Tisch? Nein, es war kein Hammer, das war die Wanduhr. Die tick, tack, tick, tack, als wenn einer mit dem Hammer irgendwo draufhaut. Wenn man da ticken lange genug gehört hat, dann schaltet sich der Filter im Ohr ein und du hörst es nicht mehr. Wir blenden manchmal die Stimme unseres Gottes aus. Wir haben da so einen Filter im Ohr, dass wir alles Mögliche hören, aber nicht mehr die Stimme unseres Gottes. Ich wünsche uns, dass wir da vielleicht einfach mal den Stöpsel rausholen aus dem Ohr, um seine Stimme wieder hören zu können. Dass wir einen klaren Blick haben für unseren Herrn, dass wir wieder ein offenes Ohr haben für unseren Gott. Er kann den Müden Mut zusprechen. Er kann denen, die auf ihr Wege geraten sind, den richtigen Weg zeigen. Und er kann uns ein Ohr schenken, das seine Lebensworte hört und aufnimmt. Neblig ist es geworden in unserer Zeit und Welt. Ich sehe den Lebensweg nicht mehr richtig. Aber hin und wieder schenkt uns der Herr, dass die Sonne aufgeht und der Nebel vertrieben wird und ich wieder erkennen kann, wo es lang geht. Hin und wieder schenkt es der Herr, dass wir Jesus Christus vor Augen haben, dass wir ihn sehen und in ihm das Leben sehen. Ich wünsche uns, dass wir auch dahin kommen und sagen, den lade ich in mein Leben ein. Nicht, dass er uns aus Wasser Wein zaubert, sondern dass er aus toten Menschen lebendige Menschen macht. Dass wir Anteil bekommen an dem ewigen Leben, das er uns schenkt. ganz bei uns in der Nähe, da könnt ihr wandern zum Weltende. So heißt der Ort. Da fließt die Nister. Wenn man darüber will, muss man über die Steine da laufen, ein bisschen abenteuerlich. Wenn man ordentlich geregnet hat, dann kann man die Steine kaum sehen, weil Wasser drüber fließt. Aber dann kommt man auch noch darüber. Ja? Ich wünsche uns, dass wir mit Jesus nicht an einem irdischen Weltende landen, sondern an seinem Ziel ankommen. Deshalb, alle Morgen weckt er uns das Ohr und wir sind nicht ungehorsam und weichen nicht zurück. Mit ihm gehen wir bis ans Ende der Welt und noch ein Stück weiter. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dir begegnen dürfen im Hören auf das Wort. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du bist in diese Welt, in diese Zeit gekommen, um uns, die wir rettungslos verloren waren, herauszuretten. Wir danken dir, dass wir dich ganz neu in den Blick bekommen, dass wir erkennen und auch verstehen, wer du bist, was du für uns sein willst. Wir danken dir, dass du uns hilfst, die Welt zu sehen, mit all dem Verderben, was es dort gibt, und wo auch wir mit in diesen Strudel gerissen werden, dem Sterben, dem Tod entgegen. Wir danken dir aber auch, dass du uns einen neuen Blick gibst für uns, für unser Leben, dass du uns herausholen willst aus dem Verderben und uns hinführen willst zu dir, zu deinem Leben. Herr, lass es doch dahin kommen, dass wirklich der Nebel in unserem Leben sich verzieht und wir dich klar vor Augen haben und diese Entscheidung treffen, mit dir zu leben, dass du uns vollenden kannst, dass du uns an dein Ziel bringst. Dank und Ehre und Anbetung sei dir, unserem Herrn, der eine vollkommene und ewig gültige Erlösung vollbracht hat. Amen.